Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
Hallo Dennis.
Ich weiß nicht, ob du gerade mein schreiendes Kind im Hintergrund gehört hast. Ich habe es gerade sehr laut gehört.
Ja, so ein bisschen.
Ja, ich befürchte, wir haben gerade keine andere Möglichkeit. Meistens versuchen wir, diesen Podcast hier aufzunehmen, irgendwann nach 20 Uhr, wenn mein Kind im Bett ist. Jetzt haben wir Sonntag morgens um 10 und es ist zwar zwei Stockwerke unter mir, mein Sohn ist zwar zwei Stockwerke unter mir, aber es sind leider keine Türen dazwischen und er spielt ein bisschen. Dementsprechend hoffe ich, dass es einigermaßen okay ist in der Aufnahme nachher. Ich habe das Mikro so ein bisschen weggedreht und entweder es gibt jetzt diese Aufnahme oder es gibt gar keine. Also wir müssen irgendwie damit umgehen.
Es gibt im Ganzen auch so ein bisschen Lebendigkeit und so ein bisschen, ne?
Ja, in meinem Mikro-Ausschlag oder in meinem Audiospur-Ausschlägen ist es nicht so groß. Dementsprechend sollte es nicht die Ohren der Leute wegfetzen oder so. Dementsprechend hoffe ich, dass es nicht zu störend wird, aber ist jetzt halt so. Wann anders haben wir es nämlich nicht geschafft. Wir wollten eigentlich irgendwie schon letzte Woche aufnehmen und dauernd wollten wir aufnehmen und irgendwie hat einer von uns beiden mindestens immer keine Zeit. Dementsprechend schwer, uns aktuell zusammenzubekommen und dann muss es eben auch mal sonntags morgens oder vormittags sein.
Genau.
Okay, haben wir sonst noch was? Wie sieht's bei dir aus? Alles gut?
Ja, alles noch im Organisationsstress mit dem Umzug und allem, aber ich habe jetzt schon offiziell angefangen, in Maastricht zu arbeiten und bisher ist alles super und es kommt sehr viel Arbeit auf mich zu. Also ja,
es ist alles eine spannende Zeit. Soll.
Genau.
Freut mich. Okay, gut, dann warten wir also noch weiter ab, wenn es sich irgendwann gelegt hat bei dir. Und erstmal quasi keine Änderungen von dir. Genau, wir haben heute ja ein bisschen was mitgebracht. Wir haben nämlich im Laufe der letzten Wochen so viel ja spannende Neuigkeiten eigentlich angesammelt, wo wir vielleicht mal was drüber machen sollten, dass wir jetzt gesagt haben, hey, lass uns das doch mal alles bündeln. Ich glaube, es sind jetzt drei Themen geworden und machen dann eine Folge darüber, über so drei Neuigkeiten, die wir wirklich spannend finden und euch gerne weitergeben wollen. Dementsprechend soll das heute die Folge sein. Wir würden natürlich aber wieder starten mit ein paar Fragen von euch, die uns erreicht haben. Wenn du jetzt nichts anderes mehr hast, Janis, würde ich direkt mal anfangen.
Ja.
Gut, dann machen wir das. Vielleicht, letzten Male sind wir, glaube ich, vor allen Dingen E-Mails durchgegangen, weil uns da die meisten Fragen erreicht haben. Haben ein bisschen unsere anderen Zugänge quasi vernachlässigt. Wir haben ja, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, nicht nur die E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, sondern ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Facebook Fragen schicken, bei Instagram Fragen schicken, da haben wir jeweils Kanäle. Oder auch direkt, wenn ihr auf unserer Podcast-Seite seid, die ihr über Google zum Beispiel findet, da könnt ihr auch bei den Folgen direkt was schreiben. Also so einige Wege gibt es, uns Fragen zukommen zu lassen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit einer Frage, die uns bei Facebook erreicht hat. Da kommt in der Tat am wenigsten Traffic auf uns zu, muss ich sagen. Unsere meisten Hörer haben ja benutzen kein Facebook mehr, sondern haben dann entweder Instagram oder eben E-Mail. Und bei Facebook hat uns Thorsten eine Nachricht geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, eigentlich sind es zwei Fragen. Und zwar seine erste Frage ist, ob es eine theoretische Obergrenze für die Masse von schwarzen Löchern gibt. Er hat mal was darüber gehört, aber es ist über den Mechanismus nicht klar, warum es da überhaupt so eine Obergrenze geben sollte.
Ja, das ist natürlich die Frage, was genau ist damit gemeint, es gibt eine Obergrenze, ne? Man kann sich jetzt überlegen, gibt es vielleicht eine theoretische Obergrenze aus der Theorie der schwarzen Löcher, wo man sagt, es kann da nicht drüber gehen, oder sind das eher so praktische Obergrenzen? Gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel ältere schwarze Löcher im früheren Universum anguckt und dann sagt, oh, wir haben da ein schwarzes Loch gesehen und das ist größer, als es eigentlich erlaubt wäre, ne? Als größer als eine bestimmte Grenze. Und ich glaube, damit können wir vielleicht mal ein bisschen anfangen. Das ist relativ einfach. Da hat man nämlich immer das Problem, damit ein schwarzes Loch wächst, muss es ja Masse aufnehmen. Und diese Masse muss ja irgendwo herkommen und die muss irgendwie in das schwarze Loch reinkommen. Und das ist einmal natürlich eine Frage, wie viel Masse ist in der Umgebung, wie viel Masse kann das schwarze Loch dann aus der Umgebung aufnehmen, bis es an einen Punkt kommt, wo einfach nichts mehr verfügbar ist, wo es halt sehr weit wandern müsste, um wieder neue Masse zu finden, die dann da reinfallen kann. Und das andere ist natürlich auch so eine Geschichte, wie schnell fällt diese Masse ins schwarze Loch. Ne? Also wenn man eine riesige Akkretionsscheibe hat, die stabil um das schwarze Loch kreist, da wird natürlich nicht so viel Materie da reinfallen. Wenn man jetzt aber irgendwelche Effekte hat, irgendwelche Magnetfelder, irgendwelche Instabilitäten, dass dann die Materie eben nicht mehr auf so einem stabilen Orbit ist, sondern in Richtung Ereignishorizont fällt, dann würde man wieder mehr Masse ja aufnehmen können in diesem schwarzen Loch. Das heißt, man hat so seine Annahmen, welche Mechanismen man hat und wie viel Materie in der Umgebung ist und wie viel Zeit man seit Entstehung des schwarzen Loches dann hatte. Und dann kann man sagen, okay, das ist so meine erwartete Obergrenze, wie viel Materie das schwarze Loch aufgenommen haben kann. Aber es ist natürlich immer mit sehr vielen Annahmen und sehr vielen Variabilitäten behaftet.
Genau, ist ja natürlich so, ne, wenn ich irgendwas habe, was einen stabilen Orbit zum Beispiel ums Galaxiezentrum hat und ich habe ein super massenreiches schwarzes Loch in der Mitte und das würde jetzt irgendwie noch mehr und mehr aufnehmen, dann würde das ja nicht unbedingt dazu führen, dass mein Orbit jetzt instabil wird und ich reinfalle. Sondern erstmal würde das einfach nur heißen, okay, die Gesamtmasse, das heißt die Gesamtgravitationsanziehung, die ich habe, bleibt ungefähr gleich, dementsprechend bleibt auch mein Orbit ungefähr gleich. Na, ob jetzt die Masse im schwarzen Loch steckt oder irgendwie knapp daneben, aber auch symmetrisch verteilt ist, das würde ich erstmal als Außenstehender nicht merken. Na, das ist wieder dieses Bild, schwarze Löcher sind eben nicht wie Staubsauger, die wirklich saugen, sondern sie wirken eben ganz normal gravitativ, wie auch Sterne das machen. Sind eben nur ein bisschen, ja, ein bisschen mehr konzentrierte Masse als Sterne. Und jetzt kann man sowas berechnen und meistens wird da, glaube ich, eine Angabe gemacht von 50 Milliarden Sonnenmassen, wo man sagt, dann geht denen quasi der Sprit aus, wenn man will. Da ist nichts mehr in der Umgebung, was sie wirklich aussagen kann. Diese Zahl ist meist dann, wenn dann ja die Akkretionsscheibe, die Gaswolke oder was auch immer sie dann um sich haben, nochmal komplett kollabiert ins schwarze Loch und dann alles, was weiter außen ist, erstmal keine direkte Bahn mehr hat, die im schwarzen Loch enden. Das heißt, dann würde es ja zumindest nach der Theorie nur noch anwachsen können, wenn irgendwas Schweres reinfällt. Zum Beispiel, wenn große Sterne wirklich auf Kollisionsbasis mit diesem schwarzen Loch sind oder wenn eben zwei schwarze Löcher miteinander auf Kollisionsbasis sind. Das heißt, die Verschmelzung von schwarzen Löchern. Da würde es dann noch weiter nach oben gehen, aber dann nicht mehr, indem man einfach so ganz natürlich Materie ansammelt, weil halt das irgendwann leer ist, was man so in seiner Umgebung hatte.
Was natürlich nicht davon betroffen ist, ist die Verschmelzung von schwarzen Löchern, die wir jetzt auch durch Gravitationswellen in den letzten Jahren beobachtet haben. Da kann man ja relativ schnell, relativ beliebig Massen erzeugen, die viel, viel größer sind, als wenn man da einfach nur ein bisschen ein paar Sterne aus der Umgebung einsaugen würde. Das heißt, wenn man zwei sehr massive schwarze Löcher hat und die kommen jetzt sich nahe genug, dass sie verschmelzen, dann hat man natürlich direkt ein schwarzes Loch mit der doppelten Masse, zum Beispiel, wenn die die gleiche Masse hatten. Das heißt, da kann man sehr schnell sehr viel schwerere schwarze Löcher erzeugen, als es einfach nur durch Akkretion der Fall wäre.
Seine zweite Frage ist, was würde passieren, wenn unsere Erde auf einmal so viel Masse hätte wie unsere Sonne? Oder genauer, was würde generell passieren, wenn es zur Bildung eines Sterns oder Planeten aus schwereren Elementen, zum Beispiel jenseits von Eisen, kommen würde? Also was würde dann passieren? Würde es dann irgendwie direkt zum Neutronenstern oder schwarzen Loch werden? Also so ans Ende eines Lebens von einem Stern springen? Würde das kollabieren? Also die Frage ist im Prinzip, ne, wenn ich jetzt so ein extrem schweren Klumpen habe von Elementen, die jenseits von Eisen sind, die sehr, sehr schwer sind. Zum Beispiel wie unsere Erde, ja, hat ja auch relativ, ich meine jetzt nicht jenseits von Eisen, aber unsere Erde besteht jetzt auch nicht wie so eine Sonne größtenteils aus Wasserstoff, sondern hat ja schon durchaus schwerere Elemente. Was würde dann eigentlich passieren? Vielleicht kann ich mal auf den ersten Teil erstmal eingehen. Wenn unsere Erde jetzt so viel Masse hätte wie unsere Sonne, erstmal, wir wären noch kein schwarzes Loch, ne? Ereignishorizont von einem Schwarz von der Sonne ist irgendwie ein paar Kilometer. Weißt du es genau, Janis?
Ja, ich glaube, es waren 2, 3 Kilometer in dem Dreh irgendwie.
Genau. Das heißt, wenn man, ne, die Masse der Sonne hätte und dann eine Kugel von so ein paar Kilometern, dann würde es irgendwann zum schwarzen Loch werden. Die Erde ist zum Glück ein bisschen größer als ein paar Kilometer, also wir wären noch kein schwarzer Loch, noch kein schwarzes Loch, so heißt es. Und jetzt ist die Frage, genau, das ist ein zweiter Teil, was würde dann passieren? Es würde wahrscheinlich nicht mehr zu Kernfusion kommen. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Elemente man wirklich hat. Also vor allen Dingen jenseits von Eisen ist ja, bringt ja Fusion keinen Vorteil mehr. Ne? Wir haben ja diese schöne Energiekurve, bis Eisen hoch, bringt quasi Fusion Vorteile für die innere Struktur von solchen Atomen. Und wenn man oberhalb von Eisen ist, dann will man eher zerfallen, damit es stabiler wird, bis zum Eisen hin. Das heißt, da bringt dann die Kernzerfall Energievorteile. Das heißt, was passieren würde, ist einfach, dass es ein sehr, sehr schwerer, toter Klumpen im All wäre. So brauner Zwerg oder so würde man wahrscheinlich sagen. Das wäre jetzt so meine Hypothese zumindest.
Genau, es kommt halt sehr stark auf das Gewicht an. Also wenn die Masse insgesamt groß genug ist, dass es zum Gravitationskollaps kommt, dann würde man ein schwarzes Loch bekommen oder vielleicht einen Neutronenstern, wenn es ein bisschen leichter ist. Aber bei unserer Sonne wäre das dann, ja, gerade bei den Elementen, wahrscheinlich so ein brauner Zwerg oder halt ein großer Gesteinsklumpen, der da rumfliegt. Das ist auch immer die Frage, ist es eine natürliche Entwicklung? Unsere Sonne würde es ja gar nicht schaffen, meine ich, bis zu Eisen zu fusionieren, weil die nicht schwer genug ist. Das heißt, das wäre schon ein sehr hypothetisches Szenario, was man dann hätte, aber ja, dann wäre es wahrscheinlich einfach wirklich ein kalter Klumpen Gestein.
Genau, also ein bisschen traurige Antwort,
Ja.
aber ja, passiert nicht viel, im Prinzip, ist die Antwort. Okay, ich wechsle mal rüber zu Instagram und da hat uns Alex eine Frage geschrieben, auch sehr, sehr spannend und wir bleiben direkt beim Thema schwarze Löcher, es passt also optimal. Und zwar schreibt er, würde der Effekt der Quantenverschränkung über den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs hinaus wirken? Ich schätze mal, was er meint ist, wenn ich irgendwie zwei verschränkte Teilchen habe. Haben wir oft genug darüber geredet, was das bedeutet. Ja, wenn jetzt eins dieser beiden verschränkten Teilchen quasi reinfliegt in so ein schwarzes Loch über den Ereignishorizont und eins bleibt draußen, sind sie dann irgendwie weiterhin noch verschränkt oder sind die nicht mehr verschränkt? Hebt diese Überquerung des Ereignishorizonts diese Verschränkung auf? Stellt das zum Beispiel eine quantenmechanische Messung dar? Eine Messung würde ja so einen Verschränkungszustand kollabieren lassen. Und das ist eine super, super gute Frage und wir kennen noch nicht so richtig die Antwort. Die trifft nämlich das, worüber wir vor ein paar Folgen schon mal geredet haben, nämlich dieses Informationsparadox bei schwarzen Löchern. Ja, also wir würden eigentlich davon ausgehen, hoffentlich, na, dass die Informationen erhalten bleiben, die in so ein schwarzes Loch gehen. Das heißt, wenn die nach und nach zum Beispiel über Hawking-Strahlung verdampfen, dass die Information, die mal reingegangen ist, dann irgendwie auch wieder rauskommt, sodass insgesamt im Universum Information nicht verloren gehen kann. Wenn das der Fall ist, dann müsste es eigentlich so sein, dass wenn so ein verschränktes Paar, wenn davon ein Teilchen rübergeht über den Ereignishorizont, dass das zurückgebliebene Teilchen jetzt irgendwie immer noch verschränkt ist. Aber ja, nicht mehr genau mit diesem einen Teilchen, sondern irgendwie mit Zuständen des schwarzen Loches. Das wird dann wahrscheinlich mathematisch sehr, sehr kompliziert. Es müsste aber dann so sein, dass wenn dieses schwarze Loch nach und nach verdampft, dass irgendwann, zumindest wenn keine Messung stattgefunden hat, na, dass das irgendwann dann dieser Verschränkungszustand wiederhergestellt werden kann. Das wäre wirklich dann diese Schlussfolgerung der vollständigen Informationserhaltung, die man hat. Ja, ob das so ist, ob das nicht so ist, ob es teilweise so ist, mit was da wirklich die Verschränkung passiert. Ich glaube, das sind alles Fragen, die so am Rand unserer Erkenntnisse.
Ja, das ist ein Bereich, wo noch sehr aktiv geforscht wird und da wird man dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen mehr wissen, hoffentlich, über solche Fragen. Vielleicht kann man auch mit entsprechenden Beobachtungen von schwarzen Löchern neue Erkenntnisse gewinnen, wenn man sieht, was so am Ereignishorizont passiert und was mit der Materie passiert. Aber das ist, wie du schon gesagt hast, ja, sehr schwierige Frage, an der Grenze unseres Wissens.
Die nächste Frage hat uns auch per Instagram erreicht, und zwar von Platonia. Und auch vielen Dank dafür. Da geht es nochmal um unsere ChatGPT-Folge. Ja, also wir merken schon irgendwie, wir kommen nicht mehr so ganz hinterher bei den Fragen, aber ihr schreibt wirklich tolle Fragen, also bitte, bitte weiterschicken. Nicht, dass uns die irgendwann ausgehen. Das ist wunderbar und ich hoffe, es macht euch auch Freude, euch Spaß, die Antworten zu hören. Und zwar die Folge über ChatGPT betrifft jetzt hier zwei Teilfragen. Die erste ist, wie sieht das aus mit zuverlässigen Quellen über sowas wie ChatGPT, gerade wenn man zum Beispiel eine Bachelorarbeit darüber schreiben will. Und da würde ich einfach sagen, Google Scholar benutzen, einfach mal ChatGPT oder GPT-4, was ja mittlerweile die aktuellste Version ist. Die heißt dann auch nicht mehr ChatGPT-4, sondern nur noch GPT-4, weil die auch mehr kann als nur chatten. Und ja, einfach mal gucken, da gibt es schon einige Paper drüber. Paper, die das ein bisschen, die AI, also die künstliche Intelligenz darunter unter die Lupe nehmen. Paper, die einfach mal ganz viele Prompts, Eingaben versuchen und zu gucken, wie gut das Ganze ist und so weiter. Also da findet man bestimmt dann was, wenn man sich da so ein bisschen durch die Verlinkungen und Referenzen auch klickt. Das ist so der natürliche Weg. Da können wir jetzt, glaube ich, sonst nichts Einzelnes nennen. Die andere spannende Frage ist dann, zudem habt ihr in eurer aktuellen Folge, also das war die Folge über ChatGPT, erwähnt, dass die Antworten viel zuverlässiger sind, wenn man bestimmte Begriffe benutzt. Die setzt aber ein Know-how voraus. Könntet ihr dies bitte nochmal genauer erklären? Dieses Know-how sind eben, ja, ist quasi das Know-how über diese Prompts, die ich gerade angesprochen habe, also die Eingaben, die man tätigt, um dann Antworten von der AI zu bekommen, von der künstlichen Intelligenz. Und da kann man nicht wirklich Tipps nennen, sondern das muss man so ein bisschen versuchen. Da muss man sich ranarbeiten. Das ist quasi wie gutes Googlen. Ja, manche Leute sind irgendwie besser im Googlen, manche Leute sind schlechter im Googlen. Da entwickelt man einfach irgendwann ein Gefühl für, was muss ich eingeben, damit ich dann auch die Antworten bekomme, die ich wirklich, nach denen ich wirklich suche und so. Und das bei der künstlichen Intelligenz ist das nochmal deutlich komplizierter, weil das eben nicht nur eine Zeile sein muss, sondern so ein Prompt kann auch 5 Seiten haben. Und daraufhin baut die künstliche Intelligenz mir dann ein Computerprogramm oder verfasst mir ein Buch oder so. Und ich glaube sogar, es wird in der Zukunft, das fängt sogar schon an, wird es ein richtiger Beruf sein. Also Leute irgendwie Prompt Engineering oder so, also Leute, die sich wirklich darauf spezialisieren, für bestimmte Anwendungsfälle richtig gute Prompts zu entwickeln und die dann quasi zu verkaufen. Es gibt sogar schon Apps, die man kaufen kann jetzt, wo dann eigentlich nur große Prompts drinstecken. Und wenn du dann, ja, die diese Suche vereinfachen für normale Leute. Also zum Beispiel für irgendwelche Bildgeneratoren, also bildgebungskünstliche Intelligenzen, das wäre jetzt nicht ChatGPT, aber da gibt's ja auch diverse, wo du dann halt sagst, ich will irgendwie Angela Merkel auf einem Pferd sitzen sehen oder so, und die generieren dir dann ein Bild, wo du Angela Merkel auf dem Pferd sitzen siehst.
Warum?
Und was... weil's ein schönes Beispiel von mir, ne?
Genau.
Und in Wirklichkeit ist es halt so, dass dieser Prompt, den die künstliche Intelligenz kriegt dafür, dass sie dir dann dieses Bild gibt, dass der viel, viel länger ist und ausführlicher. Der wird dann was über den Farbraum sagen, dass er den er benutzen soll, und über die Fotorealismus und ganz viele Details. Und damit will man jetzt aber nicht die Benutzer dieser App quasi belästigen, sondern das nimmt dann dieser Schreiber dieser Prompts quasi vorweg. Der sagt dann, okay, der Benutzer muss dann einfach nur 2, 3 Worte einfügen, Merkel auf dem Pferd oder so, und den Rest, der ist dann quasi, der steckt dann im Geheimen vorgeneriert. Ne? Und ja, wie gesagt, kann man keine richtigen Tipps für geben, aber das wird eine Kunst für sich werden, diese guten Prompts zu generieren. Und da wird sich wahrscheinlich auch richtig viel Geld mitmachen lassen, wenn man dann dazu in der Lage ist, sehr spezialisiert, sehr, sehr gute Prompts zu schreiben.
Das heißt, jetzt ist die Zeit, sich damit zu beschäftigen, sich das Know-how drauf zu schaffen und dann eben auf dem Arbeitsmarkt glänzen zu können in den nächsten Jahren, wenn man das eben gut gelernt hat.
Also es ist bestimmt was, womit man sich irgendwann auch gut selbstständig machen kann oder so. Aber ich glaube, man muss es sehr spezialisiert machen. Und man muss es halt wirklich immer weiter verfeinern. Also man muss dann irgendwie was haben, dann muss man rumspielen, was kommt für Ergebnisse. Man kann vielleicht natürlich auch die künstliche Intelligenz selber benutzen, um den Prompt zu verbessern. Also fragen, welche Angabe würde dir jetzt noch weiter helfen, das zu verbessern? Dann gibt sie vielleicht eine Antwort. Dann kann man damit so ein bisschen rumspielen und es länger machen und so. Das kann ja, wie gesagt, auch relativ lang aussehen. Je nachdem, was man erreichen will am Ende, kann da sehr, sehr viel Arbeit drin stecken. Gut, dann gehe ich mal in die nächsten Fragen in unsere E-Mails rein. Und ich würde sagen, wir machen noch 3 Fragen. Die erste hat uns von Stefan erreicht. Und auch eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Er sagt, er kennt die kinetische Energie, die Formel dafür, 1/2 mv². Und jetzt ist ihm nicht ganz klar, wie das hinkommt mit der Energie, die man jetzt aufwenden muss, also die kinetische Energie, die man aufwenden muss oder die man hinzufügen muss, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Also im Prinzip, wie viel Arbeit muss ich aufwenden, um meine Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn da irgendwie V² mit drin steht, aber ja Bezugssysteme ja nicht absolut sind, sondern vom Beobachter abhängen. Das heißt, ich könnte ja eigentlich immer sagen, für mich ist V gleich 0 und dann muss ich relativ wenig Energie aufwenden, um meine Geschwindigkeit zu erhöhen, im Vergleich dazu, wenn ich schon eine hohe Geschwindigkeit habe. Das ist so ein bisschen sein Problem. Er sagt selber, ich will zum Beispiel mit einem Raumschiff mit 10 Tonnen Masse auf 10 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Dann bräuchte er wenn man das ausrechnet, 500 Gigajoule. Auf 20 Kilometer pro Sekunde benötigt man dann aber entsprechend 2000 Gigajoule. Aber man könnte ja auch mit 500 Gigajoule auf 10 beschleunigen, das dann quasi wegtransformieren und dann nochmal mit 500 Gigajoule auf 10 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Na, also das wäre quasi eine Wegtransformation, und damit würde man auf einmal weniger Energie brauchen. Aber das kann ja nicht sein, dass man auf einmal das ist je nachdem, wie ich das Ganze ausrechne, wie ich mir das angucke, dass man irgendwie weniger Energie braucht, um jetzt Geschwindigkeit zuzunehmen. Und ja, das vielleicht kann ich mal anfangen mit der Antwort. Die Formel ist nicht relativistisch. Und das ist eigentlich der Trick dabei. Na, die Energie, wenn ich gerade sowas vergleiche, wenn ich mir das Bezugssystem abhängig angucke, wenn ich das bei hohen Geschwindigkeiten vergleiche, wo es dann wirklich einen Unterschied macht, dann ist es einfach so, dass ich die relativistische Formel brauche. Und da kommt ja immer so ein Gamma mit rein. So ein Faktor, der mir sagt, okay, wenn ich sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit bin, dann brauche ich irgendwie eine Korrektur. Gerade bei den Energien, die ich reinstecken muss. Ja, und das löst im Prinzip schon dieses Problem, was ich habe. In dem Fall würde ich sowas wie ein 1-Gamma reinbekommen in die kinetische Energie als Faktor. Und damit kriege ich diese relativistischen Effekte schon mal komplett raus. Kann auch sowas wie Transformationen machen von einem ins andere Bezugssystem. Die andere Sache, die man vielleicht auch noch wissen muss, ist dann aber, dass die kinetische Energie eben keine Erhaltungsgröße ist in der Relativistik. Ja, das heißt, in der Tat, bei Bezugssystemwechseln wechsle ich ja die Geschwindigkeit und damit wird auch die kinetische Energie entsprechend wechseln. Ja, das heißt, was eine Erhaltungsgröße ist, wäre dann sowas wie in der allgemeinen Relativitätstheorie der Energieimpulstensor, also was deutlich Größeres als die Energie selber, gerade nur die kinetische Energie. Das ist wirklich nur so ein Teil, den man wirklich wegtransformieren kann. Ich glaube, wenn ich nur in der speziellen Relativitätstheorie gucke, wäre es dann sowas wie der Viererimpuls. Da steckt die Gesamtenergie in einer der Komponenten mit drin. Also nicht mal da die kinetische Energie. Das kann man in der Tat wirklich wegtransformieren. Das ist keine Erhaltungsgröße. Man muss sich das Gesamtkonzept angucken und die Gesamtenergie ist in der Tat erhalten. Und wenn es darum geht, wie viel Energie brauche ich, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erlangen und so, dann muss man eben diese volle Formel mit dem Gamma-Faktor anwenden. Dann wird das auch hinkommen.
Ja, es ist schön in der Physik, dass viele Probleme, die man denkt, die bestehen könnten, meistens durch die richtige Anwendung von der richtigen Mathematik dann doch wieder kein Problem sind. Man muss dann immer nur wissen, was muss ich in dieser Situation benutzen und wie funktioniert das? Und oft ist das dann nicht mit der Alltagsintuition begreifbar. Aber wenn man dann das Richtige anwendet, dann lösen sich diese vermeintlichen Widersprüche relativ leicht auf und dann kriegt man eben die entsprechenden Antworten.
Wenn man irgendwie das Bezugssystem wechselt, ne, von irgendeiner Geschwindigkeit auf eine andere, mitten in einer Rechnung, so wie du es ja gemacht hast, dann ist es halt an der Stelle auch wichtig, dass man wirklich eine saubere Lorentz-Transformation durchführt, damit man die Sachen noch vernünftig vergleichen kann. Dass du nicht einfach sagst, jetzt setze ich die Geschwindigkeit null, sondern damit die Physik noch so hinkommt, musst du wirklich gucken, was passiert dann zum Beispiel mit der Energie, wenn ich das mache. Na, dann kommt dieser Gamma-Faktor mit rein und so. Das heißt, da geht's dann schon ein Stück weiter. Ich kann, dass das ganze Bezugssystem abhängig ist, heißt nicht einfach, dass ich komplett, wie ich will, meine Sachen legen kann, sondern ich muss halt Transformationen ausführen, die dann bestimmte Haltungsgrößen haben und andere Sachen, die eben nicht erhalten sind. Und da kann man eben gucken, was kommt nachher bei raus. Und genau, zum Beispiel diese Erhaltungsgrößen müssten natürlich dann entsprechend in allen Systemen, wenn ich das richtig ausrechne, auch gleich sein. Gut, die nächste Frage hat uns auch per E-Mail dann vom Martin erreicht. Vielen Dank dafür. Und er schreibt, spielt die Farbe eines Lasers bei gleichen Voraussetzungen eine Rolle, wenn es um die Stärke geht? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Laser eine bestimmte Farbe, da das gesendete Licht eine bestimmte Wellenlänge hat. Jedoch haben längere Wellenlängen eine geringe Energie oder ein geringeres Energieniveau als kürzere. Wäre somit ein violetter Laser stärker als ein roter?
Das ist eine interessante Frage, die vor allem darauf basiert, wie Stärke definiert ist. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man darüber reden kann, was eine Stärke von einem Laser ist. Ist es die Leistung? Ist es die Intensität? Wie ist das dann bei gepulsten Lasern gegenüber zu Dauerstrichlasern? Und es ist eben so ein bisschen Definitionssache, was man jetzt als Stärke definieren möchte. Aber ich glaube, man kann das auf zwei Arten betrachten. Einmal diese ganzen Sachen mit Intensität und Leistung von einem Laser. Das ist abgesehen von technischen Details unabhängig von der Wellenlänge, also unabhängig von der Farbe. Das ist einfach nur, wie viel Gesamtenergie bringe ich da pro Fläche, pro Zeit oder so aus dem Laser raus. Wo es aber relevant wird, welche Farbe oder welche Wellenlänge das Laserlicht hat, ist, wenn ich das mit Materie interagieren lasse und dann ganz speziell gucke, was macht dieses Laserlicht mit der Materie? Kann es sie zum Beispiel ionisieren oder wofür reicht die Energie aus? Ne? Dann habe ich ja im Prinzip so ein Bild, dass ich ganz viele einzelne Photonen habe und diese einzelnen Photonen, die haben eine unterschiedliche Energie und die sind im Violetten wesentlich energiereicher als im Infraroten. Und dementsprechend sind dann die Effekte auf Materie unterschiedlich, je nachdem, welche Farbe ich habe. Und das kann teilweise dann viel destruktiver sein bei weniger Gesamtenergie, aber höherer Photonenenergie. Aber das ist dann, wie gesagt, sehr einzelfallabhängig. Im Allgemeinen würde ich sagen, wenn man Stärke mit Leistung oder Gesamtenergie gleichsetzt, ist die Farbe völlig egal. Aber wenn ich mir jetzt Materie angucke, die ich damit bearbeiten möchte, dann spielt es schon eine Rolle.
Ja, also wichtig, ne, immer wenn ich mich auf wirklich einzelne Photonen beziehe mit meinen Überlegungen, dann spielt offensichtlich die Energie der Photonen eine Rolle, also die Farbe bzw. die Wellenlänge. Aber wenn ich so, ja, ein großes Bündel an Photonen mir angucke, so wie viel pro Zeiteinheit und so weiter, wie du gesagt hast, dann spielt das in der Tat keine Rolle, sondern dann geht's wirklich um die, ja, Gesamtleistung, die dann nachher zum Beispiel abgegeben werden kann, absorbiert werden kann von irgendeinem Körper, der dann davon warm wird oder so, ne? Ob man da dann noch intern so ein paar mehr Übergänge anregen kann, weil man irgendwie höher energetisches Licht hat oder so oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr für den Bumm-Effekt am Ende, wenn ich meinen Hochleistungslaser auf irgendwas schieße. Passend dazu haben wir noch eine weitere Frage und zwar vom Tim bekommen. Und eigentlich hat er zwei Fragen, aber ich würde mal mit dem zweiten Teil anfangen, weil der gerade dazu passt. Er fragt sich nämlich, auf Grundlage welches quantenmechanischen oder teilchenphysikalischen Prinzips erfolgt die Anregung von Elektronen eines Atoms mittels Licht, zum Beispiel eben bei Fluoreszenz, Absorption, Emission, und wie genau funktioniert das? Das heißt, genau die Frage, die wir im Prinzip so ein bisschen mitbesprochen haben, irgendwie spielt die Energie der einzelnen Photonen eine Rolle bei der Anregung, das heißt in dem Fall zum Beispiel bei der Absorption von diesem Photon in Material. Wie könnte man sich das am besten vorstellen, wie sowas ja funktioniert, dass da wirklich Elektronen in ihren Niveaus irgendwie angeregt, abgeregt werden können?
Ich glaube, so ein Bild, was ich gerne benutze, ist, man hat so ein Atom und dieses Atom hat jetzt, sagen wir mal, ein Elektron, was interessant ist. Das gucke ich mir an und ich stelle mir jetzt dieses eine Elektron vor als so eine Wolke um dieses Atom rum mit so einer ganz bestimmten Form. Ne? Das ist so ein bisschen irgendeine Geometrie, die entsprechend der Wahrscheinlichkeitsverteilung dieses Elektrons entspricht. Und jetzt kommt mein Photon oder meine Lichtwelle an. Das heißt, ich habe ein oszillierendes elektrisches Feld. Das bedeutet, dass auf dieses Atom und vor allem auf dieses Elektron eine zeitlich veränderliche Kraft wirkt. Ne? Ein elektrisches Feld übt ja eine Kraft auf eine Ladung aus. Ein Elektron ist eine Ladung. Das heißt, das elektrische Feld von meinem Licht wird jetzt so eine oszillierende Kraft auf meine Ladungsverteilung ausüben. Das heißt, diese Elektronenwolke wird anfangen, so ein bisschen durchgeschüttelt zu werden, zu wackeln. Und wenn ich das jetzt mit der richtigen Frequenz mache, also diese Resonanzbedingungen treffe, dann kann es sein, dass ich Energie aus diesem Lichtfeld auf das Elektron übertrage, das in eine etwas andere, höher energetische, geometrische Verteilung kommt. Das ist dann so ein höheres Energieniveau von dem Elektron. Das ist dieser Prozess von der Absorption. Und das kann sein, dass dieses Energieniveau, auf das man das hebt, nicht stabil ist. Dann fällt es wieder schnell runter. Dann hat man wieder eine Emission. Es kann sein, dass man gar kein richtiges Energieniveau trifft, aber trotzdem das kurz so halb anregt und wieder abregt. Oder ein Energieniveau trifft und es direkt wieder abregt, ist dann Fluoreszenz. Also da kann man dann verschiedene Sachen machen. Aber wichtig ist immer, dass das Licht, wenn es mit dem Elektron interagiert, genau so eine Resonanzbedingung trifft, einmal so eine geometrische und einmal die energetische, und dann kann das eben in ein anderes Niveau angehoben, angeregt werden, und dann können alle anderen Prozesse auch passieren.
Da würde dann die Wellenlänge eine Rolle spielen. Ne? Das ist genau der
Das ist
große
auf jeden Fall,
Unterschied.
ja.
Gut, seine erste Frage, die ich jetzt übersprungen habe, war oder ist, kann im Rahmen von Quantenphänomenen wie Doppelspalt, Teilchenverschränkung etc. von einer gewissen Determinierbarkeit der zu erwartenden Ereignisse gesprochen werden? Es kann ja mittels der zugehörigen Wellenfunktion bereits im Voraus eine Vorhersage über den Ausgang getroffen werden. Oder ist vom Determinismus nur die Rede, wenn es nur ein mögliches Ergebnis für ein Ereignis gibt? Genau, also das ist so ein bisschen, ich glaube, der Unterschied, oder viele haben die Vorstellung, wenn man sagen, okay, Quantenmechanik basiert auf Wahrscheinlichkeiten, das heißt, der Determinismus ist tot, das heißt, alles ist nur noch zufällig. Und dieser letzte Schritt mit alles ist nur noch zufällig, der stimmt ja nicht, das sagst du ja auch selber. Man kann ja sehr präzise Wahrscheinlichkeiten berechnen und angeben dafür, dass Sachen eintreten. Und wenn man das jetzt oft genug macht, dann wird das sehr genau diesen Wahrscheinlichkeitskurven folgen. Das heißt, da steckt ja noch was Berechenbares auf jeden Fall drin. Und das würde man jetzt als Physiker nicht mehr Determinismus nennen. Ja, das wäre jetzt der letzte Teil, den du gesagt hast. Das Determinismus sagt man wirklich nur, ich kann klar voraussagen, welche Messung ich nachher mache. Das wäre mit Determinismus. Dass ich aber klare Aussagen über Wahrscheinlichkeitsverteilung und so weiter treffen kann, Das ist trotzdem noch mal weiter weg von, ja, Quantenmechanik macht irgendwie alles zufällig oder so. Das ist eben nicht der Fall, sondern du triffst da schon einen guten Punkt. Quantenmechanik ist sehr genau, gerade in unserer makroskopischen Welt, wo wir ja immer nach dem Gesetz der großen Zahlen dann letztendlich wirklich voraussagen können, sehr, sehr präzise, was wir dann für Messungen machen. Da ist Quantenmechanik ein sehr, sehr präzises Tool, obwohl es quasi zufällig ist in seiner inneren Struktur. Na, das ist so ein bisschen der Unterschied, aber man würde es nicht Determinismus nennen.
Ja, ich glaube, man kann das so ganz kurz so zusammenfassen, dass die einzelnen Objekte in der Quantenmechanik sehr zufällige Sachen machen. Aber wenn ich mir angucke, wie dieser Zufall aussieht, wie der verteilt ist, wenn ich das ganz oft messe, dann kriege ich immer das gleiche, sehr gut erkennbare Muster, wie dieser Zufall verteilt ist. Ne? Das ist so dieser, ich will nicht sagen Determinismus, aber dieses, was man wirklich sehr gut wiederholen und aufschreiben kann im Vergleich zu dem einzelnen Objekt, was wirklich komische Sachen machen kann und sehr zufällig dann seine Zustände ändern kann.
Genau. Gut, ich würde sagen, genug Fragen für heute. Wir haben ja noch ein paar Themen mitgebracht, nicht nur eins. Und da müssen wir ja natürlich irgendwie jetzt ein bisschen zeitlich vorankommen. Ich höre hier nebenbei mein Kind auch ganz schön quietschen im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Irgendwie probiert er neue Laute aus mal wieder. Kann ich gerade leider nicht ändern, falls es stört. In dem Zeitpunkt, wo du sprichst, kann ich es nachher rausschneiden. Es dann bei mir rauszuschneiden, wenn ich rede und es mich übertönt, wird wahrscheinlich komplizierter werden. Genau, also, vielleicht das erste Thema, was wir ansprechen könnten, oder die erste News, da können wir direkt beim selben Themengebiet bleiben, nämlich bei der Quantenmechanik. Und zwar hat man es in so einem quantenmechanischen Prozess, in so einem Qubit-Prozess, also Qubit, diese Grundlage von Quantencomputern, im Prinzip so ein quantenmechanisches Zwei-Niveau-System, was man hier benutzt hat. Da hat man es geschafft, eine sogenannte Zeitumkehr, Time Reversal, experimentell wirklich durchzuführen. Das heißt, ja, man ist im Prinzip in die Vergangenheit gereist, wenn man so will. Das ist sehr, sehr groß gesprochen, ne? Aber man hat eine Zeitevolution, nennt man das in der Quantenmechanik. Das heißt, ich habe einen Zustand und jetzt lasse ich die Zeit laufen. Die konnte man jetzt dann umkehren und wieder in den Ausgangszustand zurückkommen. Und da sind ein paar interessante Fortschritte gemacht worden. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas überhaupt auch vor allen Dingen theoretisch gezeigt wird, dass es sowas theoretisch geben könnte. Es ist aber nicht ganz klar gewesen, ja, gibt es da nicht vielleicht doch noch irgendwas, was das Ganze verbietet, was von dem man noch nicht so richtig was weiß, ne? Weil solche Zeitumkehrprozesse, also man springt irgendwie in die Vergangenheit. Wenn man es ein bisschen höhertrabend sagt, sagt man Zeitreisen, aber wir sind hier ja bei wirklichen Teilchen und Photonen und so, mit denen das hier gemacht wird und einzelnen Zuständen. Wir sind hier nicht im makroskopischen Bereich, noch nicht. Aber die sagen, da können wir nachher nochmal drüber reden, vielleicht sagen selber, man kann das vielleicht sogar hochrechnen auf makroskopische Bereiche. Das heißt zumindest, dass es in dieser Ebene der Quantenmechanik ja möglich ist, rein theoretisch, dass man wirklich in die Vergangenheit reist.
Denn was man sich in dem Beispiel halt angeguckt hat, das waren Experimente in einmal eine Gruppe in Hongkong und einmal eine Gruppe in Wien. Die haben sich Photonen genommen und deren Polarisation als Zustand quasi benutzt, ne? Also die Richtung der Polarisation von dem Licht und das dann durch ihre Apparatur geschickt und damit dann eben rumgespielt und das manipuliert. Und ich meine, wir haben irgendwann schon mal eine Folge gemacht über Experimente und Theorie, die dem vorausgegangen ist, wo es darum ging, dass man in der Quantenmechanik die Kausalität so ein bisschen ja, brechen kann oder ein bisschen auf den Kopf stellen kann, indem man Systeme bauen kann, wo ein Objekt nacheinander zwei Ereignisse erfährt, aber die Reihenfolge dieser beiden Ereignisse auch umgedreht sein kann und das dann eine Superposition von diesen beiden Möglichkeiten gibt. Das heißt, ne, ich
Ja.
sehe zuerst A und dann B, aber gleichzeitig sehe ich auch zuerst B und dann A und bin da in so einem Superpositionszustand, was schon völlig verrückt ist. Und sowas in der Art hat man jetzt auch bei diesen Photonen benutzt, um damit eben ja so eine Zeitentwicklung wieder rückgängig zu machen. Das heißt, man lässt die Zeit in die Zukunft gehen. In der Quantenmechanik gibt es ja diesen so einen Zeitoperator, der sagt, okay, ich habe meinen Zustand und gucke jetzt 5 Minuten in die Zukunft und dann ist der Zustand, hat sich so entwickelt. Und dann kann man ja jetzt rein mathematisch sagen, okay, ich kann diesen Operator auch umdrehen. Das heißt, ich lasse die Zeit rückwärts laufen und komme wieder an meinem Ausgangszustand zurück. Aber in der Realität kann man das natürlich nicht so einfach machen. Man müsste genau wissen, wie dieser Operator aussieht. Und dann könnte man sich vielleicht vorstellen, dass man den quasi so zurückspulen kann. Aber was die eben gemacht haben, ist, dass man gar nicht wissen muss, wie diese Zeitentwicklung aussah, was da, wie sich der Zustand entwickelt hat, sondern einfach indem sie diese Interaktion mit solchen umgedrehten Kausalitäten und solchen sehr komplexen optischen Pfaden benutzt haben, haben sie automatisch diese Zeitentwicklung wieder umgedreht und am Ende dann den Ausgangszustand zurückbekommen in einer sehr, sehr hohen Genauigkeit.
Ja, das ist so ein bisschen das, was dann, was am Ende hier den großen Unterschied macht. Also man hat so einen Algorithmus letztendlich entwickelt, den man für sowas benutzen kann, der aber für unabhängige Zustände erstmal zumindest theoretisch allgemein gilt, ne? Und wo man eben nicht genau wissen muss, was passiert jetzt in dieser Zeitentwicklung, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Das ist also wirklich eine Besonderheit. Ansonsten könnte ich sagen, ja klar, also das entwickelt sich irgendwie und jetzt mache ich genau das Gegenteil und dann lande ich irgendwann wieder im selben Zustand, wo ich mal begonnen habe. Ja, na, natürlich, okay, das ist ja nicht wirklich Reisen in die Vergangenheit, das ist, ich gehe irgendwie 3 Meter nach vorne und 3 Meter zurück, ne? Aber das ist eben jetzt schon was Besonderes. Wenn ich einen Vorgang habe, egal was passiert, wie ich mich entwickle, ich kann jetzt immer diesen Algorithmus dann durchführen, den sie entwickelt haben. Der ist relativ kompliziert. Müssen wir, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen. Auch deswegen, weil wir ihn selber noch nicht verstanden haben, noch nicht komplett verstanden haben, sondern das auch mehr Zeit brauchen würde. Aber mit diesem Algorithmus, mit diesen Schritten, die man dann durchführt, kommt man immer wieder in diesen Vergangenheitszustand zurück, egal was passiert ist, egal wie dieser Zustand überhaupt aussah. Und das ist schon beeindruckend. Und ja, andere Algorithmen konnten das teilweise auch schon. Die wurden dann teilweise experimentell noch nicht bewiesen, aber diese Theorie dahinter gibt es schon länger. Die konnten das aber immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit letztendlich. Und das ist immer so ein bisschen trickreich. Wir haben ja gerade schon über Quantenmechanik und Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Und da gab es zum Beispiel Versuche, die dann Quantenteleportation ausgenutzt haben, um solche Time-Reversal-Sachen zu machen, um dann in der Zeit quasi zurückzureisen. Die in diesem Protokoll, in diesem Algorithmus, den sie gefunden haben, kann man aber eine gewisse Schleife immer weiterlaufen. Und das erhöht dann immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich dahin zurückkommt, wo man gestartet ist. Und das geht beliebig weit. Also man bekommt beliebig weit an eine Wahrscheinlichkeit von 100% ran. Die haben das jetzt demonstriert für eine Wahrscheinlichkeit von 95%, und sind damit, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, Spitzenreiter. Also da ist noch keiner so rangekommen, um das so zu demonstrieren. Und eben, ne, diese Unabhängigkeit vom Zustand und vom Weg. Klar, es steckt irgendwie in der Quantenmechanik drin. Die Quantenmechanik selber kennt nicht diesen Zeitfall, den wir sehen. Dass wir sagen, okay, es geht irgendwie immer nur die eine Richtung und es geht nie in die Vergangenheit. In der Quantenmechanik steckt das nicht so richtig drin. Das ist eigentlich symmetrisch, wenn ich betrachte, wenn ich gucken will, funktionieren meine Formeln, meine Bewegungen, meine Evolution und so weiter, gehen die in die Zukunft oder gehen die in die Vergangenheit? Das wird erstmal symmetrisch beschrieben und deswegen sind solche Prozesse auch möglich. Das heißt, das Interessante, vielleicht das interessante Philosophische, was da drin steckt, ist, warum kann ich mir solche Sachen in der Quantenmechanik bauen, aber warum klappen die nicht in der realen Welt nachher, ne? Also wo bricht da offensichtlich diese Symmetrie, beziehungsweise was macht unseren Zeitpfeil aus? Warum sehen wir die Zeit so, wie wir es sehen, wenn wir das auf einem quantenmechanischen Level noch gar nicht haben, wenn ich da eine komplette Symmetrie zwischen vorwärts in der Zeit und rückwärts in der Zeit habe, experimentell nachweisbar?
Ja, das sind so die fundamentalen Fragen, die man natürlich versucht damit zu beantworten. Aber der andere interessante Aspekt ist eben, dass sowas auch für ja gerade so Quantencomputer und Quantenprozessoren sehr interessant sein kann, um da Fehlerkorrekturen zu machen und andere Möglichkeiten zu haben, eine gewisse Kontrolle über diese ganzen Quantensysteme zu bekommen für technische Anwendungen. Also es ist immer so eine zweispurige Angelegenheit, diese Forschung. Einerseits versucht man fundamentale Fragen zu beantworten, aber andererseits sind die Sachen dann auch sehr gut anwendbar für eben diese gerade jetzt aufkommenden Quantencomputer, wo man eben neue Techniken braucht, um vielleicht neue spannende Sachen zu realisieren.
Also es gibt auch wirkliche praktische Anwendungen, das ist interessant. Und ich habe natürlich auf meine Frage nicht so richtig eine Antwort, ne? Also wo das jetzt alles herkommt. Es hat dann wie immer was auch mit diesem Übergang von Quantenmechanik zu makroskopischen Objekten zu tun. Das heißt, wir haben auf einmal ganz, ganz viele Teilchen. Das heißt, wir kriegen sowas wie Thermodynamik mit rein, wir kriegen Entropie mit rein. Oft wird ja davon gesprochen, dass dann Entropie auch irgendwas wie unser Zeitpfeil erst ausmacht. Und eben in diesem kleinsten, ja, was man sich angucken kann, wenn man wirklich in der Quantenmechanik bei einzelnen Photonen, bei einzelnen Teilchenzuständen ist, dann gibt es sowas wie Zeit noch nicht so richtig. Das ist wirklich interessant, finde ich. Aber da muss noch mehr dran geforscht werden, bis man dann wirklich sagen kann, wo kommt das her und kann man das vielleicht auch makroskopisch beliebig fortsetzen? Da wird ja auch immer dran geforscht, wie weit kann ich Sachen quantenmechanisch kohärent halten, wie groß kann ich werden, um noch Sachen zu verschränken und so. Und dann wird sowas dann auch mit reinspielen. Also kann ich vielleicht sogar irgendwann mit größeren Sachen die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, das haben die sogar teilweise auch mal ausgerechnet. Ich habe es gerade nicht mehr vorliegen, aber man bräuchte extrem ja viel Energie, wenn man so will, um dann wirklich für zum Beispiel so viel Materie, wie ein Mensch hat, die Zeit auch nur eine Sekunde zurückzudrehen. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber irgendwie sowas wie die Energie des ganzen Sonnensystems, um irgendwie für einen Menschen die Zeit eine Sekunde zurückzudrehen oder so, wenn man das einfach so hochrechnet. Das ist natürlich experimentell überhaupt nicht angreifbar, man wüsste überhaupt nicht, wie man das macht. Aber man kann das einfach mal so hochrechnen, weil man ja sagt, das gilt ja für beliebige Zustände. Dann kann ich ja sagen, okay, ich habe hier Zustand Mensch. Was müsste ich denn da jetzt reinstecken quasi? Und dann würde man so zu solchen absurden Zahlen kommen. Aber rein theoretisch, dass das überhaupt vorstellbar ist, natürlich unter der Bedingung, dass alles quantenmechanisch kohärent passiert, was auch nicht vorstellbar ist bei so einem großen Objekt, ist schon interessant.
Ja, andere Neuigkeiten, die auch so ein bisschen in das passen, worüber wir schon in den letzten Monaten, glaube ich, immer mal wieder berichtet haben, sind neue interessante Messungen vom James-Webb-Teleskop. Und zwar wurde da wieder demonstriert, also sie sind ja immer noch in dieser Anfangsphase, wo sie vor allem zeigen, was ist denn alles möglich, was kann man in der Zukunft damit machen und dann eben so exemplarisch Sachen messen und die veröffentlichen, um zu zeigen, Leute, guckt hier, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, damit könnt ihr Forschung machen. Und James Webb hat sich das Emissionsspektrum im Vergleich zu Absorptionsspektren vorher, das Emissionsspektrum von einem Planeten angeguckt. Es ist immer so die Frage, ist das dann noch ein Planet oder nicht? Der heißt VHS 1256 und ist ein Vielfaches von einem Jupiter schwer. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr großer Planet, beziehungsweise kurz davor so eine, ja, etwas verunglückte, zu kleine Sonne zu sein. Aber man konnte sehr gut ein sehr breites Spektrum nehmen. Das heißt, von ungefähr einem Mikrometer Wellenlänge von dem Licht bis über 15 Mikrometer hat man sehr detaillierte Messungen gemacht und sieht extrem viele Details, wo man sagen kann, da sind diese Stoffe in der Atmosphäre von diesem Planeten vorhanden und da lernt man sehr viel drüber. Und interessante Moleküle, die man gefunden hat, waren vor allem ganz viel Wasser in verschiedenen Wellenlängenbereichen, ein bisschen Kohlenstoffmonoxid, Methan und sehr interessant, man hat einen sehr breiten Bereich, wo man Silikate sieht. Das heißt so Siliziumdioxid zum Beispiel, so Minerale, was wir typischerweise als Sand wahrscheinlich bezeichnen würden, je nachdem wie groß die Klumpen davon sind. Das heißt, auf diesem Planeten hat man in der Atmosphäre sehr viel Sandkörner rumschwirren.
Ja, also irgendwie einen kompletten Planeten voller Sandsturm oder Sandregen oder wie auch immer man das bezeichnen würde. Genau, also du hast ja gesagt, der Planet ist sehr, sehr groß, deutlich, deutlich größer als Jupiter. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ihn zu beobachten, auch weil er so weit weg ist von seinen Sternen. Ne? Und kreist so ein Doppelsternsystem. Dementsprechend kann er deutlich weiter weg sein und trotzdem ist es noch warm genug, weil halt die Leistung, die von diesen beiden Sternen kommt, deutlich größer ist, als wenn es nur von einem Stern wäre. Und weiter weg und relativ groß von einem Stern, das bedeutet einfach, man kann es sehr, sehr gut anschauen, gerade mit James Webb. Und das sind dann wirklich sehr beeindruckende Auflösungen, die da erzielt werden konnten von James Webb.
Ja, leider hat man da jetzt nichts super Interessantes im biologischen Bereich gefunden, hätte man jetzt aber auch bei der Größe nicht erwartet. Aber es soll natürlich zeigen, dass wenn man die entsprechenden Planeten sich anguckt, dass man dann auch erwarten kann, solche Sachen sehr detailliert aufzulösen und da zu gucken, ob man vielleicht ja Signaturen von Leben finden kann. Was natürlich bei dem Planeten noch ganz interessant ist, der umkreist ein Doppelsternsystem und er hat sehr viel Sand in der Atmosphäre. Da gab es natürlich schon die Kommentare dazu, dass es ja Tatooine aus Star Wars sein muss, der Sandplanet mit dem Doppelsternsystem. Also es ist interessant, ja, dass man jetzt wirklich so Natürlich ist er viel zu groß dafür, aber dass man wirklich so diese Sachen im Universum findet, die man aus dem Science-Fiction-Bereich eigentlich vor allem kannte. Also ist auch immer wieder beeindruckend.
Genau, aber wo du organische Sachen angesprochen hast, können wir vielleicht direkt zur dritten News rübergehen, die jetzt auch ungefähr erst einen Monat alt ist. Nämlich, man hat ja Material von einem Asteroiden ausgewertet. Da hatten wir, glaube ich, auch vor einiger Zeit mal drüber berichtet. Der Asteroid, wie heißt Ryugu, glaube ich, wird er ausgesprochen, Janis?
Genau.
Genau. Da haben wir, glaube ich, vor einiger Zeit schon die ersten Proben wieder zurück zur Erde mitgebracht. Und da hat man wirklich interessante Sachen gefunden, die, ich habe es schon angedeutet, organischer Natur sind.
Ja, das war ja diese Mission, wo man zu diesem Asteroiden hingeflogen ist vor einigen Jahren, dann auf dem Asteroiden gelandet ist, Proben aus dem Asteroiden genommen hat und dann diese Proben wieder zurück zur Erde gebracht hat. Ne? Also schon wahnsinniger technischer Aufwand, irgendwie auch, wenn man sich das vorstellt, völlig verrückt. Man fliegt zu so einem kleinen Gesteinsklumpen irgendwo im Sonnensystem, sammelt da ein bisschen Material ein und bringt das wieder auf die Erde zurück. Und das hat alles super geklappt. Und jetzt hat man schon ausgewertet teilweise und, wie du gesagt hast, interessante Sachen gefunden, nämlich organische Moleküle. Und zwar nicht nur so die einfachsten organischen Moleküle, sondern schon so Amine, Aminosäuren und andere komplexere organische Moleküle. Und das sind ja die Bausteine vom Leben. Das heißt, was man jetzt festgestellt hat, ist, dass im frühen Sonnensystem, denn da kommen diese Asteroiden ja her, die sind ganz früh im Sonnensystem verklumpt entstanden und seitdem relativ ungestört auf ihren Orbits unterwegs. Das heißt, im frühen Sonnensystem sind schon organische Moleküle entstanden, die wichtig für Leben sind, auf ganz natürliche Weise, ohne irgendwie Zutun von komplexen Bedingungen auf einer Erde oder so. Und ja, die schwirren dann da durchs All und können dann auf Planeten stürzen. Das heißt, diese Bausteine für Leben sind häufiger, als man das vielleicht früher mal gedacht hat und können dann dementsprechend, wenn sie irgendwo angesammelt werden, relativ leicht dann auch zu Leben führen.
Genau, und es geht natürlich auch immer um den Ursprung des Lebens auf der Erde selber. Und da hat man jetzt ja einmal immer diese Theorie auch gehabt, dass es vielleicht durch Asteroiden eingetragen worden ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird jetzt natürlich extrem erhöht, dass man es einfach da auch findet. Ja, und natürlich, die Erde selber ist ja zur selben Zeit entstanden. Ne? In dieser Anfangswolke, als die dann nachher das Sonnensystem gebildet hat, ne? Da war es halt sehr, sehr heiß noch, da war es sehr warm überall. Das heißt, da waren dann Temperaturen, wo dann sich sowas bilden konnte. Und irgendwann, wenn das Ganze abkühlt, wird zum Beispiel dieser Asteroid dann irgendwie ja frieren, festfrieren und dann entsprechend das Ganze so schön erhalten bleiben, wie wir es jetzt auch aufgesammelt haben. Und klar, die Erde ist unter denselben Bedingungen entstanden. Auch da hätten entsprechend dieselben Sachen stattfinden können, dieselben Prozesse stattfinden können, die dann zu Leben führen. Das heißt, es kann sich selber in diesen Bereichen auf der Erde bereits irgendwie gebildet haben und dann irgendwie erstmal ja verborgen geblieben sein, bis es dann wieder warm genug wird. Oder sie werden halt, oder beides sogar, ne, zusätzlich noch von außen eingetragen durch Asteroiden und so. Aber das hat uns auf jeden Fall ein extrem gutes Bild davon geliefert, wie wirklich Leben entstehen kann, wie solche komplexen Moleküle überhaupt entstehen können. Und das ist, wie du gesagt hast, viel, viel häufiger offensichtlich vorkommt, als man das erwartet hätte. Ich meine, okay, wir haben jetzt eine Sample-Probe von 1, ne? Aber dass man überhaupt mal zu einem Asteroid hinfliegt, das sammelt und das direkt findet, das sagt ja schon was aus. Ne? Also da kann man dann schon, ich weiß, ne, Fehlerbalken bei einer Messung ist ein relativ schwieriges Verfangen, aber trotzdem, also klar, wenn man es jetzt noch ein zweites Mal macht und wieder was findet, dann kann ich ja fast hier per Induktion beweisen, dass es auf jedem Asteroiden passieren kann. würde man jetzt sagen, mathematisch. Naja, ne, aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt in der Tat auch vielen passiert ist, einfach weil es in dieser Anfangsphase, wo es noch so heiß war, einfach diese Bedingungen gab, diese chemischen Bedingungen, ist ja wirklich außergewöhnlich und lässt wirklich ja das die ganze Entstehungsgeschichte vom Leben in einem ganz neuen Licht erblicken.
Ja, es ist schon faszinierend, was man in den letzten Jahren alles in diesem Bereich rausgefunden hat. Man hat ja auch weit draußen im All Wolken, also so Molekülwolken aus, ich glaube, Ammonium und so gefunden, was ja auch in diese Richtung geht, dass man daraus solche Aminosäuren und so machen könnte, also diese ganzen Bausteine. Das heißt, auch komplexere Moleküle findet man draußen im Universum. Und ja, das zeigt einfach, dass es doch viel wahrscheinlicher sein müsste, Leben zu kreieren. Natürlich hat man dann immer noch die anderen Probleme, dass es auch wirklich die Bedingungen haben muss, um sich zu Zellen oder ähnlichen Lebewesen zusammenzusetzen und dann noch zu überleben. Aber die grundlegenden Möglichkeiten sollten eigentlich weit verbreitet sein. Und ja, man darf gespannt sein, ob dann James Webb, ne, zu der Nachricht davor, zurückzukommen, ob James Webb dann irgendwann vielleicht auch Biosignaturen in irgendwelchen Exoplaneten findet, was dann so quasi den ganzen Kreislauf schließen würde.
Dann ist immer nur noch die letzte Frage, wenn das denn jetzt passieren würde, wie wahrscheinlich ist, dass man wirklich intelligentes Leben hat, ne? Oder Leben, dass man das wirklich so intelligent ist, dass es sich im Weltraum ausbreiten kann auf anderen Planeten und so multiplanetar. Das sind ja dann diese Drake-Gleichungen und so, die dann guckt, ist eigentlich die komplette Milchstraße, die komplette Galaxie eigentlich schon besiedelt von irgendwelchen höheren außerirdischen Rassen oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Gibt es da irgendwelche Bottlenecks, die das verhindern und so? Das ist dann ja diese ganze Überlegung, die wir auch schon mal besprochen hatten, auf die man dann zurückkommen muss, wenn man sagt, okay, Leben selber ist eigentlich wirklich so wahrscheinlich, wie wir es angenommen hatten, oder vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, so wie es jetzt aussieht. Was hindert dann dem Leben selbst, was hindert das Leben selber daran, komplex zu werden oder möglichst intelligent zu werden? Ne? Vielleicht ist das evolutionstechnisch zum Beispiel gar kein bevorzugter Zustand, dass man möglichst intelligent ist und sich im ganzen Weltraum verteilen kann. Keine Ahnung, ne? Das kann ja durchaus sein. Naja, ich glaube, das geht jetzt zu weit. Aber ich denke, diese Nachricht war auf jeden Fall ja eine Erwähnung hier wert. Und wenn dann James Webb dann noch entsprechend was beisteuert, werden wir das auf jeden Fall auch weiterhin ansprechen. Johannes, ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Ich habe nichts mehr außer Hunger.
Gut, dann, wir haben ja jetzt Mittagszeit für uns beide zumindest. Dann lass uns mal Essen suchen. Und wir hoffen, ihr habt wie immer wunderschöne 2 Wochen und schreibt uns gerne Fragen, Anmerkungen, Kritik, Themenvorschläge. Alles lasst es uns zukommen. Wir freuen uns darauf und wir hören uns hoffentlich alle in 2 Wochen wieder.
Bis zum nächsten Mal.